Ja, liebe Gemeinde, hier im Saal versammelt und zu Hause an den Bildschirmen. Christen sind Gottes Licht in einer dunklen Welt. Darüber möchte ich mit euch heute gemeinsam in der Predigt nachdenken. Ist ja ein wunderschönes Bild, wenn man das so sieht. Alles ist dunkel, aber eine Stadt, eine kleine Stadt auf einem hohen Berg, die muss sich gar nicht anstrengen. Sie ist einfach da und es wird dunkel. Und sie zündet ihr Licht an. In den Häusern, in jedem einzelnen Haus wird das Licht entzündet. Und das soll am Ende dabei rauskommen, dass wir das mitnehmen. Weil wir da sind. Weil wir da sind, ist in dieser Welt das Licht Gottes. Nicht, weil wir uns besonders anstrengen, sondern weil es uns gibt. Die Anstrengung kommt noch dazu. Und ist hoffentlich dann positiv auch gesettet. Aber einfach, dass es dich und mich gibt, weil Gott uns entzündet hat, angezündet hat, sind Lichter in dieser Welt, seine Lichter. Wir genießen die wärmende Sonne in diesen Tagen. So ganz untypisch für den November. Die Temperatur, blauer Himmel, Sonnenschein. Richtig schön. Aber diese Sonne wird uns nicht darüber hinweg täuschen können, dass wir natürlich in die dunkle Jahreszeit uns begeben. Also, das bedeutet für einige von uns, dass sie dann morgens im Dunkeln zur Arbeit fahren, abends im Dunkeln nach Hause kommen und zwischendrin nur unter Neonlicht sein müssen. Das ist nicht so ganz einfach. Das ist für manche Seele eine harte Kur, keine Frage. Eine echte Herausforderung. Diese Jahreszeiten im Wechsel fordern uns immer wieder heraus, bringen uns positiv im Schwung, Frühling und Sommer und Herbst dann auch noch ein wenig. Und dann kommt eben das andere, wo wir merken, es geht auch anders. Es ist nicht alles immer nur hell und schön. Ich hatte so in der Vorbereitung gedacht, das ist für mich auch so eine Metapher für unser Weltgeschehen. Da scheinen auch die Jahreszeiten immer wieder einmal zu wechseln. Und manch einer sagt ja auch, es wird richtig Herbst so in unserer Weltgeschichte. Es ist irgendwie schon ein bisschen dunkel, wenn man sich umschaut. Die ganzen Krisen wahrnimmt, die bewältigt werden müssen. Klimakrise, Wirtschaftskrise, Immobilienkrise, dann die Politkrise in den unterschiedlichsten Ländern, angefangen von Amerika bis Belarus und so weiter. Das kriegen wir alles mit. Und dann die Moralkrise, na klar. Lug, Trug, Missbrauch, Verleumdung, die Liste können wir noch weiterführen. Gar keine Frage. Natürlich hat es das zu allen Zeiten immer gegeben, immer wieder im Wechsel scheinbar. Und im endzeitlichen Gefälle hat man schon den Eindruck, es verdichtet sich da auch immer mehr. Wer hätte schon gedacht, dass Lügen so offensiv praktiziert werden können in unserer Zeit? Aber selbst wenn wir also Corona gar nicht erwähnen, ist schon genug los in unserer Welt. Weltgeschichtlich habe ich so für mich gedacht, es ist schon zu beobachten, dass zumindest in der christlichen Welt eine Tendenz entstanden ist, vor einigen, ja mittlerweile vielleicht einem Jahrhundert, wo man als Gesellschaft darauf gepocht hat, endlich Gott loswerden zu wollen. Mit dem Gedanken, dann natürlich frei zu sein, für sich, für den eigenen Entwurf des Lebens, frei von Ängsten, die von außen auf sie eingeströmt sind durch Kirche und kirchliche Vertreter. Was wir jetzt aber erleben, das hat niemand, glaube ich, gewollt. Das ist eine beispiellose Gottlosigkeit im Verhalten der Gesellschaft. Weit entfernt von einer fröhlichen Befreiung zum Leben, hin unter dem Druck von massiven Veränderungen in unserer Welt. Im Kleinen wie im Großen Gottlosigkeit. Wie heißt es am Ende der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24? Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Also es dürfte uns gar nicht so sehr überraschen, dass im endzeitlichen Gefälle sich das so verdichtet. Und trotzdem, wenn man drin lebt, ist es ja auch nicht schön. Das ist dann schon manchmal bedrückend, dunkel. Die Gesellschaftssysteme sind offensichtlich aus dem Ruder gelaufen. Mir ist ein Zitat von Heiner Geißler, ehemaliger und einmaliger Sozialpolitiker der CDU, nochmal aufgefallen. Angesichts der aufkommenden Probleme hat er gesagt, Sozialismus und ungebremster Kapitalismus, die haben beide versagt. Aus den unterschiedlichsten Ansätzen haben sie beide versagt. Und das sieht man auch. Kommunisten, Sozialisten, die mal angetreten sind, um das Volk frei von göttlicher und religiöser Bevormundung in ein goldenes Zeitalter zu führen, ist alles Makulatur. Hervorgekommen sind Diktatoren, Oligarchen und so weiter. Und die ehemalige westliche Wertegemeinschaft, gegründet weitestgehend auf dem Wort Gottes, auf den 10 Geboten, den Evangelien, versumpft im Konsumrausch. Es geht nur noch um Wachstum, um Konsum, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Hedgefondsmanager verwalten 252 Milliarden Dollar privaten Geldes und führen das auf dem Finanzmarkt Gassi. Immer auf der Suche nach dem größten Profit. Und sie sind mittlerweile in der Lage, ganze Volkswirtschaften durch das, was sie tun, in die Krisen zu stürzen. Seit der Bankenkrise hat sich Europa mit 1,6 Billionen Dollar verschuldet, um das Bankensystem aufrechtzuerhalten. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir nur einen Bruchteil von dem recherchieren können, was tatsächlich da ist, dann kann man schon den Eindruck haben, bei allem Sonnenschein, bei all dem, was schön und positiv ist, es verdunkelt sich doch schon ganz stark. In so einer Situation, in die die Welt ja häufiger gekommen ist, könnten wir jetzt so eine Zeitlinie aufzeigen, wo in den verschiedensten Jahrhunderten solche Krisen immer wieder aufgetaucht sind, die sich dann aber global eben immer weiter verdichtet haben. In einer solchen Krise, die das Volk Israel ganz besonders betraf, da hat Jesaja einen ganz entscheidenden Satz gesagt: Finsternis bedeckt das Erdreich und tiefes Dunkel die Völker. So, und das war damals so. Das haben sie damals so erfahren und Jesaja spricht es im Auftrage Gottes aus. Die Frage ist dann nur, wie es dann weiterging, ob man sich jetzt auf dieses Dunkel konzentriert. Wir sollen es ja nicht einfach wegschieben, nicht so tun, als gäbe es das nicht, nicht so tun, als wüssten wir nicht, in welcher Situation unserer Weltgeschichte wir stehen. Aber die Frage ist, bleiben wir in unserer Konzentration auf dem, was sich so Negativen entwickelt. Also beklagen wir die Dunkelheit mit all den anderen und bleiben darin stecken und verleihen der Dunkelheit dann noch mehr Macht über uns? Oder besinnen wir uns auf unsere Berufung? Und als ich an diesem Punkt der Vorbereitung war, dachte ich, ja, stimmt ja. Dunkelheit, das ist das Element des Lichts. Wir bräuchten kein Licht, wenn es keine Dunkelheit gäbe, sage ich mal so ganz platt. Und wenn ich mich selber nur als so ein ganz winziges, kleines, funzeliges Licht empfinde, bin ich davon riesiger Bedeutung, wenn es um mich herum finster ist. Dunkelheit, das ist das Element
der Christen.
Nicht, weil sie die Dunkelheit so toll finden, sondern weil das, was sie von Gott geschenkt bekommen haben, für die Menschen, die unter der Dunkelheit leiden, ohne Perspektive, auf einmal ein Licht aufleuchten kann. Weil Gott es in dieser Welt hat Licht werden lassen. Am Anfang grundsätzlich. Und dann durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er hat uns entzündet. Wir in der Nachfolge sind seine Lichter in dieser Welt. Deswegen geht Jesaja in seiner Ansprache an das Volk Israel damals ja noch weiter und sagt ihnen: Also, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Klingt wie so ein Kalenderspruch. Und alle, die die Geschichte so ein bisschen kennen von Israel und auch die Weltgeschichte und auch das gute Tun der Christen, haben natürlich manchmal den Eindruck, alles schön und gut, aber es hat sich ja nicht wirklich etwas verändert. Damit konnte Israel damals auch nicht die grundsätzliche Situation verändern. Nein. Aber die innere Sichtweise auf den Sinn des Lebens. Und das ist doch interessant, dass wir an keiner Stelle aufgefordert werden vom Neuen Testament, dass wir die Welt retten sollten. Wir sollen einfach von dem Heil zeugen, das Christus in uns entzündet hat. Einfach nur Licht sein, einfach das nur leben, was uns geschenkt worden ist, in großer innerer Geborgenheit hoffentlich. Wir werden mit unserem Engagement diese Welt nicht verändern. Wir werden aus der alten Erde, aus eigener Kraft, keine neue machen. So, das enttäuscht uns jetzt vielleicht, aber das ist so. Ist aber nicht unsere Aufgabe. Wir werden mit unserem Engagement diese Welt nicht ändern. Aber was wir tun können, ist die Welt eines Einzelnen zu ändern. Es liegt in unserer Macht, für einen Menschen oder für zwei und wenn es Gott schenkt, vielleicht auch mal für eine größere Gruppe, den Unterschied zu machen. Deshalb sagt Jesus, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Tut Gutes, tut ihnen Gutes, im Großen, im Kleinen. Und weil sie das sehen, dass du das als Christ machst, werden sie es mit Gott, dem Schöpfer, dem Vater, in Verbindung bringen. Und wenn es gut läuft, werden sie ihm dafür danken. Immer wieder mal habe ich im Gespräch Geschwister gehört, die sagen, ja Mensch, ich kann weder gut reden, kann dies nicht, kann jenes nicht. Und dann kam manchmal raus, dass sie ganz im Verborgenen ganz wichtige Liebesdienste getan haben. Das ist wichtig, das ist das, um was es geht. Du bist ein Licht Gottes. Du bist eine Kerze des Höchsten. Du musst keine Wunderkerze sein. Vielleicht, wenn du es technisch liebst, darfst du eine Zündkerze sein. Zündkerze ist genial. Ich bin jetzt nicht so der Technikfreak, aber das weiß ich. Ein kleiner Funke führt dazu, dass ein Supermotor in Gang kommt. Also es ist gar nicht so schlecht, so eine Kerze zu sein. Ist ein bisschen sehr simpel jetzt technisch, ist klar. Aber so in die Richtung geht es schon. So wie eine Stadt auf hohem Berge in der Dunkelheit gesehen wird, wird das gesehen, was du aus der Liebe Gottes heraus, aus der Entzündung der Barmherzigkeit Gottes heraus, anderen Menschen im Einzelnen Gutes tust. Mit jedem guten Werk setzen wir ein Licht in das Dunkel dieser Welt und vor allen Dingen in das Dunkel der Welt eines einzelnen Menschen, einer einzelnen Familie, wie auch immer. Und deren Dank zu Gott, davon bin ich überzeugt, kommt von Gott als Segen zurück auf unser Leben. Das ist ein Kreislauf der Liebe und des Segens. Wie gesagt, dazu muss man nicht gut reden können. Dazu muss man auch nicht reich sein, außer an Barmherzigkeit. Und deswegen ist mein zweiter Gedanke für heute: Barmherzigkeit offenbart Gott. Barmherzigkeit ist die Erfahrung des Lichtes Gottes. Gottes Licht offenbart seine Barmherzigkeit durch unsere Werke. Barmherzigkeit, das bedeutet, sein Herz bei den Armen haben. Man würde heute vielleicht sagen Empathie. Biblisch-theologisch würden wir sagen Agape, also diese Liebe von Gott, die sich verschenkt, die den anderen sieht und annimmt. Wie wir es auch immer benennen, wichtig ist, dass das bei der Person ankommt, was sie braucht. Und die Menschen um uns herum sind arm. Das ist so. Viele ganz praktisch arm an Geld in unserer Welt. Und so manches Mal habe ich mich wirklich darüber gefreut, dass wir als Gemeinde eine Diakoniekasse haben. Wenn wir Menschen, die in finanziellen Nöten sind, in aktuellen Nöten ganz unkompliziert mal helfen können, dass der Kühlschrank wieder voll ist, dass eine Versicherung bezahlt werden konnte oder was es auch immer ist, ganz konkret die Not eines Einzelnen oder einer Familie mal gelindert. Die Menschen sind arm an Zuwendung. Es ist ja interessant, dass ich weiß nicht, wie viele Milliarden in den sozialen Netzwerken verbunden sind und trotzdem einsam. Das analoge Leben immer weniger stattfindet. Viele sind arm an Gesundheit. Und man könnte das eine und andere noch hinzufügen. Es gibt viel Armut in dieser Welt, na klar. Und wir werden von Gott ermutigt, unser Herz bei den Armen zu haben. Nicht bei allen, das ist unmöglich. Das ist ja auch eine Krux unserer Zeit, dass wir zugeschüttet werden mit so viel sozialer Not, dass wir überhaupt nicht mehr reagieren können. Wir dürfen uns eine Person, eine Situation zeigen lassen, wo wir den Unterschied machen. Und es gibt so viele ermutigende Beispiele in der Geschichte und auch in unserer Gegenwart von Engagement Einzelner, die die Not von Menschen konkret gelindert haben. In meiner Erarbeitung der Predigt bin ich auf Johann Heinrich Wichern nochmal gestoßen. Manche werden ihn kennen, nicht persönlich, aber von seinem Lebenswerk her. Er hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt, ist evangelischer Theologe gewesen, hat die innere Mission gegründet, aber eben 1833 auch das sogenannte Raue Haus in Hamburg, das bis heute noch existiert. Eine Einrichtung, die verwahrloste Kinder aufnahm, um ihnen in Familiengruppen durch Liebe, Geborgenheit und auch Disziplin die Möglichkeit dann boten, aus ihrem verkorksten Lebensanfang noch mal etwas zu machen. 1983 wurde diese Arbeit auch honoriert mit einer Briefmarke, die herausgegeben worden ist. Alles, was Wichern tat und anregte, trug das Kennzeichen einer unauslöschlichen Hoffnung und einer tiefen Gegründetsein in der Barmherzigkeit Gottes. Wenn man in seine Geschichte eintaucht, da könnten wir jetzt den Morgen daraus vorlesen, nur mal ganz fragmentarisch zusammengefasst, da heißt es, wenn Kinder aus der totalen Verwahrlosung ins raue Haus gebracht wurden, gab es einen besonderen Aufnahmeritus, mit dem sie empfangen wurden. Sie wurden dort singend empfangen. Danach wurden sie gebadet, ganz neu eingekleidet und wiederum singend in ihre neuen Familien aufgenommen. Und wenn sie dort dann in ihre neue Familie angekommen waren, dann sprach der Hausvater einen ganz wichtigen Satz. Mein Kind, dir ist alles gänzlich vergeben. Das waren manchmal, obwohl sie noch jung waren, schon sehr rohe Gesellen. Und da war jetzt jemand, der sie aufgenommen hat und sagt, da denken wir nicht mehr dran. Das ist jetzt alles, alles vorbei. Diesen Satz können wir im Auftrage Gottes Menschen sagen und es sie spüren lassen. So setzen Christen ihr Licht in die Dunkelheit, indem sie durch ihre Taten Gottes Liebe für die Menschen erfahrbar werden lassen. Und das geschieht ja auch unter uns. Familien nehmen Kinder auf aus schwierigen Situationen, um ihnen Geborgenheit zu schenken, um ihnen Perspektive für die Zukunft zu geben, sie zu begleiten und ihnen die Möglichkeit zumindest zu eröffnen, dass aus ihrem Leben etwas noch werden kann. Manche üben soziale Berufe aus. Und überall entdecke ich unter uns gelebte Barmherzigkeit. Ganz gleich an welchem Platz. Und da sind wir genau auf der richtigen Spur. Darauf müssen wir unseren Fokus richten. Ja, wir leben in einer dunklen Welt und das haben wir am Anfang alles beleuchtet. Das ist alles so und es ist auch schlimm. Aber es ist nicht das, womit wir uns grundsätzlich beschäftigen müssen. Wir können an dem Platz, mit den Mitteln, die ich habe, mit das, was ich bin, das sein, wozu Gott mich berufen hat, sein Licht im Leben eines anderen. Auf dem Grabstein von Wichern findet sich sein Leitwort. Da ist eingemeißelt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So, das ist mal ein Satz aus der Bibel. Das ist unser Glaube, der uns auf den Weg bringt, der uns ans Ziel bringt. Der wird diese Welt überwinden mit all dem Dunkel, mit all dem, was ist. Macht das nicht ungeschehen, aber macht den Unterschied in dem Leben einzelner Menschen, Familien, manchmal sogar auch größerer Gruppen. Und Gottes Geist zeigt uns, wo er uns gebrauchen will. Das ist doch auch schön. Wir müssen nicht auf den Nägeln kauen und überlegen, sondern wir können einfach beten, Herr, hier bin ich. Geist Gottes, führe mich. So, und dann nur aufpassen, wenn er uns einen Impuls gibt. Also kein distanziertes oder ängstliches, ja, aber alles kann irgendwie noch hinterfragt werden. Überall, wo Not ist, ist manchmal auch persönliche Schuld, keine Frage. Was Gott uns mitgibt, das ist kein Ja, aber, sondern aber ja, klar. Gott liebt dich trotzdem. Gott will dennoch etwas aus deinem Leben, Gott. Gott wird und möchte dich segnen. Und das soll erfahrbar werden in dem, wie ich dir begegne. Jedes Engagement kann mit dem Faktencheck natürlich zerredet werden. Aber muss nicht. Man muss nicht alles bis ins Kleinste beleuchtet haben. Es muss nicht bis ins Kleinste logisch sein. Es muss am Ende nur von Herzen und im wahrsten Sinne des Wortes theologisch sein. Gottes Liebe ist nicht logisch, sie ist theologisch. Sie vergibt alles, sie hofft alles und so weiter. Von dieser Liebe leben wir alle, jeden Tag. Ich lebe davon, du lebst davon. Und das dürfen wir anderen Menschen einfach vorleben. Dass darin geborgen zu sein, etwas Großartiges ist. Und wenn unser Herz und unsere Seele manchmal zittert, weil wir das alles, was wir verarbeiten müssen, auch nicht so richtig unter einem Hut kriegen, auch nicht so richtig verarbeitet bekommen, darf das auch immer wieder unser Fluchtpunkt werden. Herr, hier bin ich. Du siehst mein Zittern und Zagen. Du siehst all das, was sich in mir bewegt, aber ich lege dir das hin. Ich will mich bewusst in deine Geborgenheit begeben. Und manchmal muss man es öfter machen. Also ihr Lieben, das sind wir, das bist du, eine Stadt auf hohem Berge. Da, wo du lebst, bist du ein Licht Gottes. Das Gute, das du tust, werden Menschen entdecken. Und wenn es gut läuft, werden sie den Vater im Himmel preisen. Das ist unsere Berufung. Die Dunkelheit, das ist unser Elixier. Da können wir so richtig leuchten. Deshalb lasst uns das Dunkle nicht beklagen, sondern fröhlich unsere Berufung leben. Amen.